Wir hören Gottes Wort, über das heute gepredigt werden soll, aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 9 und 10. Jesus zog umher in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren geängstet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da spricht er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist zwar groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum betet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und er rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie die austrieben, und heilten alle Krankheiten und alle Gebrechen. Die Namen aber der 12 Apostel sind diese: zuerst Simon, genannt Petrus, und Andreas, sein Bruder, Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und Johannes, sein Bruder, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Thaddäus, Simon Kanaaneus und Judas Iskariot, der ihn verriet. Diese 12 sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach: Geht nicht den Weg zu den Heiden und zieht nicht in eine Stadt der Samariter, sondern geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel. Geht aber und predigt und sprecht: Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch. Ihr sollt weder Gold noch Silber noch Kupfer in euren Gürteln haben, auch keine Tasche für den Weg, auch nicht zwei Hemden, keine Schuhe, auch keinen Stecken. Denn ein Arbeiter ist seiner Speise wert. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, eigentlich lief und läuft es doch, oder? Gut, Israel war damals nicht unbedingt politisch souverän und selbstständig. Sie wurden vom römischen Friedensreich regiert und waren Teil des römischen Rechtsstaates. Eine beeindruckende Infrastruktur vernetzte die gesamte damals bekannte Welt miteinander. Alles war durchorganisiert und geregelt. Klar, das kostete einiges an Steuern, aber so ist es halt. Der Tempel in Jerusalem war prächtig, die Gottesdienste ebenso, volles Haus. Es gab genug Priester und Personal. Dazu gewaltige Feste mit Tausenden von Pilgern. Und jedes Dorf und jedes kleine Kaff hatte seine eigene Synagoge. Regelmäßige Gottesdienste waren für alle selbstverständlich. Gleichzeitig war dort die Schule, die Kinder mussten nicht sonst wohin gekarrt werden. Die Familien lebten nach den religiösen Geboten und Traditionen. Und wer es frömmer wollte, der konnte sich der Gemeinschaft der Pharisäer anschließen, die alles noch einmal tiefer auslegten und praktizierten. Und wem das immer noch nicht reichte, trat der Klostergemeinschaft der Essener bei. Alles super. Also mit unserem Kirchen- und Gemeindeleben kaum vergleichbar. Und trotzdem hat es Jesus nicht beeindruckt. Er sah alles anders. Und er verkündigte und handelte ganz anders. als alle anderen religiösen Leiter. Warum? Weil er tiefer sah. Weil er von Gott her sah. Und was sah er da? Das Volk, eigentlich die Volksmassen, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Aber Moment, die hatten doch ihre politischen und geistlichen Leiter, massenweise, also Hirten. Daran mangelte es doch nicht. Und trotzdem waren sie geängstet und zerstreut, wie Luther übersetzt. Der Urtext ist viel brutaler. Für das erste Wort steht, sie lagen zerfleischt und misshandelt, geschunden. Das zweite Wort, sie lagen am Boden. Das erste Wort leitet sich her von Spalten, in kleine Teile zerlegen. Also sie waren innerlich hin und her gerissen, gespalten, die ganze Gesellschaft war gespalten. Religiös bestens versorgte Menschen wie eine hirtenlose Schafherde, orientierungslos, von wilden Tieren verfolgt, durch Dornen, Hecken und Felsklippen geprescht, und nun liegt diese Herde zerstreut, verletzt, mit halb heruntergerissenem Fell erschöpft danieder. Das sah Jesus. Durch den ganzen religiösen Betrieb hindurch. Und das ging ihm durch und durch. Es jammerte ihm. Der Urtext sagt, es drehte ihm die Eingeweide um, es zerriss ihm das Herz. So ist Jesus. Unser Elend und das der anderen prallt nicht an ihm ab, sondern er fühlt mit bis ins Innerste. Und das tut ihm selber weh bis ins Körperliche hinein. Das dürfen wir wissen und sollten wir wissen, wenn es uns dreckig geht und wenn es anderen dreckig geht. Er sieht das ganze Elend durch allen äußeren Glanz hindurch und erst recht, wo es äußerlich nicht mehr zu verbergen ist. Und er sieht die Ursachen und geht sie an. Und deshalb geht er von Dorf zu Dorf und von Stadt zu Stadt. Aber sind es nicht nur Tropfen auf heiße Steine? Genau. Da braucht's doch den großen Regen. Und um diese notwendige Erweiterung geht es in unserem Bibelabschnitt. Aber zunächst, was tat Jesus? Er ging umher, also ließ nicht nur Leute kommen. Er lehrte. Das taten die Priester, Leviten, Sadduzäer, Schriftgelehrten, Rabbiner und Pharisäer doch auch. Aber Jesus rief die Siegesnachricht von Gottes Königsherrschaft aus. Gottes Reich kommt und ist jetzt da. Etwas vom Himmel kommt auf die Erde. Es wird himmlisch. Gott ist da, er regiert als König. Da geht es göttlich zu, Leute. Das proklamierten die Priester, Leviten, Sadduzäer, Schriftgelehrten, Pharisäer und Rabbiner nicht. Und wir als Kirche verkünden das auch nicht. Stattdessen Religionsmanagement. Also Anleitung, wie wir fromm und gut leben können und wie Gott uns dabei hilft. Da ist eher das Ich in der Mitte. Gott möge da sein und uns segnen und helfen, unsere kleine Welt gut zu machen. Das heißt, in Wahrheit geht es da doch um unser Reich. Das sind doch wir, die Herren, und Gott, unser Diener. Aber Gottes Reich ist nicht da, wo Menschen Gott in ihr Werk zu ziehen suchen, sondern wo Gott Menschen in sein Werk zieht. Ich sage den Satz nochmal, er ist nicht von mir. Gottes Reich ist nicht da, wo Menschen Gott in ihr Werk zu ziehen suchen, sondern wo Gott Menschen in sein Werk zieht. Neulich erlebte ich in einem Gottesdienst eine Lobpreisband, die in ihrem Namen das Wort Anbetung auf Neudeutsch Worship führt. Und die Liedtexte drehten sich fast alle nur um eins. Gott ist immer da, immer treu und segnet. Ich mich meiner mir, Herr, du segnest diese vier und ich danke dir dafür. Und dann in etwa: Jesus, du gehst immer mit mir mit und du folgst mir immer Schritt um Schritt. Und ich dachte, hallo, merken die noch was? In meiner Bibel steht, wir sollen Jesus nachfolgen. Dass Jesus uns nachfolgt, habe ich dort noch nicht gelesen. Was ist das für ein verdrehtes Evangelium? Nein, es ist gar kein Evangelium. Es ist fromme Zeitgeistrede. Und die haben wir überall. Die haben wir mal in liberaler, mal in evangelikaler, mal in charismatischer Ausprägung. Das klingt alles so wunderbar und so gut und tut vielen gut, ja. Aber es ist unbiblisch. Und dem Elend wird so nicht abgeholfen, auch wenn es schön geredet wird. Wie aber dann? Das sehen wir bei Jesus und seinen Jüngern. Da geht es um Gottes Königsherrschaft, das heißt, Gott ist die Mitte. Gottes Königsherrschaft ist dort, wo Gott persönlich gegenwärtig ist und allem seine Art aufprägt. Gottes Königsherrschaft oder Gottes Reich ist dort, wo Gott persönlich gegenwärtig ist und allem seine Art aufprägt. Da werden Menschen heil und frei. Wo Gott ist, geht es auch göttlich zu. Dazu gehört eine himmlische Klarheit. Dazu muss man auf der Erde allerdings umdenken. Luther übersetzt Buße tun. Und dann hat man eine klare Orientierung. Unter denen, über die Gott regiert, gibt es übrigens keine Spaltungen. Die gibt es nur dort, wo eigene fromme Reiche errichtet und verteidigt werden. Und im Himmel gibt es kein Elend mehr. Und davon spiegelt sich schon etwas, zumindest anzahlungsweise, auf dieser Erde wider. Und deshalb heilte und befreite Jesus die Menschen alle. Und er wählte sich Jünger, damit sie genau das weiter tun und multiplizieren. Seit langem sind es ja nur noch seine Jünger, die das tun können, denn Jesus selber ist längst wieder im Himmel. Aber auf der Erde proklamierte er Gottes Siegesnachricht. Gott ist König und seine Herrschaft zeigt sich jetzt. Und er demonstrierte genau das, indem er alle Krankheiten und alle Gebrechen heilte, das heißt jede Art von körperlichem und seelischem Übel und jede Art von Schwäche und Mangel. Stark, oder? Und das soll weitergehen. Durch seine Leute, durch seine Jünger. Seien wir dankbar für alle guten Worte, die Menschen sagen. Seien wir dankbar für alle medizinischen Möglichkeiten heute. Ja, ich verdanke Ihnen auch mein Leben. Und so wichtig das ist, das Göttliche ist um Dimensionen höher. Und darum geht es. Menschen sollen für das Göttliche gewonnen werden, in das Göttliche hineinkommen und es erfahren. Jesus nennt das Ernte. Ernte ist für uns das, wo es was zu holen und zu genießen gibt. Da denken wir in der Regel nicht an kaputte und kranke Menschen. Aber genau die will Gott haben. Um genau die will sich Gott kümmern. An ihnen soll Gottes Herrschaft sichtbar werden. Das Evangelium zeigt sich hier in einer Kette von Elend, Erbarmen, Ernte. Elend, Erbarmen, Ernte. Haben wir diesen Zusammenhang schon mal entdeckt? Wahrscheinlich lehrt uns erst eigenes oder auch fremdes Elend, dass religiöses Selbstmanagement eben nicht ausreicht. Wir brauchen tatsächlich Gott selbst, Gott selbst. Ja, das Elend kann schlimm sein. Aber Gottes Erbarmen ist größer, stärker. Und die Ernte übersteigt alle unsere Vorstellungen. Da reichen die Arbeiter nicht. Offensichtlich zählte Jesus die zahlreichen Priester, Leviten, Sadduzäer, Schriftgelehrten, Rabbiner, Pharisäer und Mönche damals nicht zu diesen Arbeitern. Und die vielen Kirchenprofis und Angestellten heute? Jesus fordert auf zum Gebet. Bittet den Herrn der Ernte, also Gott, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Da geht es nicht um religiöse Institutionen, sondern um Gottes Ernte unter seiner Herrschaft. Wo sind da die Arbeiter? Die sind nicht da. Im Urtext klingt dieser Satz ziemlich brutal. Bittet, dass dem Mangel abgeholfen wird und der Herr Arbeiter in seine Ernte hinauswerfe, hinaustreibe. Am Ende des Abschnittes sagt Jesus den Jüngern, treibt Dämonen aus. Das ist genau dasselbe Wort, treibt aus. Dämonen gehen aus ihren Opfern nicht freiwillig und schon gar nicht gerne. Die müssen in Vollmacht hinausgeworfen werden. Und die Gläubigen und religiösen Profis gehen nicht freiwillig und schon gar nicht gerne aus ihrer frommen Komfortzone hinaus in Gottes Ernte. Das scheint der Zusammenhang zu sein. Und dann müssen sie aber bevollmächtigt werden, damit sie überhaupt arbeiten können und die Ernte einbringen. Also nicht nur Frommes und Gutes sagen und tun, sondern Gottes Wort sagen und Gottes Werk tun, dass sie das können. Nur so kann dem Elend abgeholfen und die Ernte in Gottes Reich eingebracht werden. Nur so. Halten wir fest, Jesus sieht von Gott her. Und das sollten wir auch lernen, von Gott her sehen. Die Menschen von Gott her sehen. Für alles Gute und Schöne können wir Gott nicht genug danken. Ja. Und dann die Nöte und Schmerzen, die Irrungen und Wirrungen der Menschen im Licht von Gottes Erbarmen sehen. Und daraus folgt, von Gott her beten. Das erste, von Gott her sehen, damit das zweite kommen kann, von Gott her beten. Und beten heißt nicht in der Bibel unsere Wünsche und Vorstellungen bei Gott versuchen durchzusetzen. Das wäre heidnisches Beten. Das versuchen die Heiden. Wir vielleicht auch. Aber biblisches Beten heißt, Herr, dein Name werde groß. Dein Name werde es als das Höchste und ganz Besondere geachtet und gesehen. Deine Herrschaft zeige sich und werde sichtbar. Dein Wille geschehe direkt und unwidersprochen und sofort und vollkommen wie schon im Himmel, so bitte doch immer mehr auch auf dieser Erde. Herr, treibe Arbeit und deine Ernte hinaus, die die Menschen in Berührung mit dir bringen, damit göttliche Frucht wächst. Dann wird auch für alles Menschliche das tägliche Brot gesorgt. Dann wird die Schuld bereinigt vor dir und untereinander. So erkennen wir auch und können unterscheiden, was von dir wegführt und was zu dir hinführt. Und so eliminierst du das Böse an unseren Leib, Seele und Geist aus unserem Leben. Und das brauchen wir, das lass doch geschehen. Du hast allen Willen und alle Kraft dazu. Und du sollst in diesem Allen geehrt werden für immer. Das wäre biblisches Beten, so lehrt es Jesus. Von Gott her beten. Und zu dem Gott der Bibel beten. Alles andere ist billige, fromme Kosmetik, die nicht heil machen kann. Und wer so betet, der sollte bereit sein, selbst Teil der Gebetserhörung zu sein. Das ist ja das Verrückte, dass Jesus dann seine Jünger selber ruft und befähigt in die Ernte hinein. Also von Gott her handeln wäre der dritte Punkt. Sprecht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, also heilt Hautkrebs und treibt Dämonen aus. Na dann mal los. Können wir nicht. Dazu müsste uns Jesus persönlich zu sich rufen und Vollmacht geben, unreine Geister auszutreiben und alle Krankheiten körperlicher und seelischer Art zu heilen, dazu jede Art von Schwäche und Mangel. So steht's hier. Unmöglich? Oder nur für die 12 damals möglich? Wer das Matthäus-Evangelium ganz liest, stellt fest, das hier in Matthäus 10 war nur ein begrenzter Probelauf, mehr nicht. Interessant dabei, sie durften sich nur von den göttlichen Ressourcen abhängig machen, nicht von menschlichen Ausrüstungen. Vermutlich scheitert es bei uns schon daran. Am Ende des Evangeliums heißt es jedenfalls, macht alle zu Jüngern, das heißt zu Lehrlingen von Jesus. Zu Menschen, die lernen zu denken und zu reden und zu handeln und zu leben wie Jesus. Lehrt sie, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Alles, was hat Jesus befohlen, unter anderem auch, macht Kranke gesund, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus. Das war nicht auf das erste Jahrhundert beschränkt, sondern Jesus sagt, ich bin mit meiner Vollmacht bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Die Vollmacht gab es übrigens zu Pfingsten. Vorher sollten und brauchten und durften die Jesus-Leute nicht loslaufen. Liebe Gemeinde, das sind wir nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich kenne die Vollmacht, die Jesus hier gibt, in meiner Erfahrung sozusagen nur in Minidosen. Aber nicht in dieser biblischen Fülle und Dimension. Beim Erbarmen genauso. Und dabei will ich überhaupt nicht kleinreden, was wir menschlich Gutes sagen und tun können. Überhaupt nicht kleinreden. Das ist so notwendig, das ist so kostbar, das ist so wertvoll. Und ich sage mal, es ist sowieso die Grundlage dafür, dass wir dann auch verantwortlich mit dem umgehen können, was Jesus uns darüber hinaus anvertrauen möchte. Denn das Menschliche reicht eben nicht, wenn es um das Reich Gottes geht, weil es sein Reich ist und nicht unseres. Und das Menschliche reicht eben nicht, um das Elend und die Nöte zu überwinden, die auch unter uns reichlich vorhanden sind. Letzter Zeit vielleicht sogar verstärkt. Wir haben viele, viele schlimme Nachrichten der letzten Zeit hören müssen. Deshalb möchte ich oder kann ich nur einladen, mich selber, uns alle und ermutigen, zur Nachfolge Jesus hinterher. Natürlich bleiben wir hinter ihm zurück, hinterher, aber dass wir uns auf den Weg machen und hinter ihm hergehen. Und dazu gehören auch die Schritte, die in unserem Abschnitt deutlich werden können. Erstens, von Gott her sehen lernen. Von Gott her sehen lernen. So wie Jesus die Menschen sah. In ihrer Not und mit einem großen göttlichen Erbarmen. Und wo das Elend auf göttliches Erbarmen trifft, kommt es zu einer riesengroßen Ernte. Das ist die göttliche Perspektive, von Gott her sehen lernen. Das Zweite, von Gott her beten lernen. Oder den Willen Gottes in die Nöte und Situationen hineinbeten. Dass Menschen freigesetzt werden, in Gottes Vollmacht zu dienen und wir nicht nur religiöses Selbstmanagement betreiben. Und das Dritte, von Gott her handeln. Dass wir bereit werden, selbst Teil von Gebetserhörungen nach Gottes Willen zu sein und fähig werden, Gottes Willen zu tun. Und der Friede Gottes, der höher ist, wirklich höher als das, was wir normalerweise denken, als unsere Vernunft. Dieser Friede bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Ich lade ein zum Gebet. Herr Jesus Christus, an dir sehen wir, wie Gott ist. Voller Erbarmen, Liebe, Wahrheit und Kraft. Wir können das nicht nachahmen, aber wir sind gerufen, dir nachzufolgen. Bitte öffne unsere inneren Augen, dass wir sehen lernen, was du siehst und wie du siehst. Wir öffnen dir unser Herz. Schau dir an, was da alles drin ist. So viel von der Welt, so wenig von dir, so viel eigene Frömmigkeit und Religion, so wenig Heiliger Geist und Kraft von dir. Was wir dir dazu sagen können und müssen, bringen wir vor dich in der Stille. Herr Jesus Christus, bitte nimm weg und vergib, was nicht von dir ist und du nicht in uns haben willst. Du bist dafür am Kreuz gestorben. Dort ist es mitgekreuzigt. Danke. Und nun lege du bitte in unsere Herzen, was von dir ist und was du in uns haben willst. Hilf uns, es zu empfangen. Und wenn dazu noch bestimmte Schritte notwendig sind, zeige sie uns bitte. Und dann sende bitte Arbeiter in deine Ernte. Setze Menschen frei, die tatsächlich dein Wort sagen und deine Werke tun. Erbarme dich über unser Land und unsere Kirche, deren Nöte immer sichtbarer werden. Du siehst die vielen vergeblichen Versuche von Lösungen, die am Ende nicht helfen, sondern nur noch weiter von dir wegführen. Wir bringen dir auch die Lage in Israel und im Nahen Osten. Menschlich ist kein dauerhafter Friede möglich. Herr, wir können für das alles nur beten, es komme dein Reich in deiner Kraft und dir zur Ehre. Amen.